Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigtext aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, 5 bis 15. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Wenn ihr euch erinnert, die Jünger haben schon zweimal danach gefragt, wo Jesus hingeht. Einmal einmal Petrus und einmal Thomas. Wie kann Jesus ihnen jetzt vorwerfen, dass ihn niemand gefragt hat, wohin er geht? Also was meint Jesus damit, wenn er das jetzt so fragt? Ich denke, Jesus will seine Jünger darauf hinweisen, welche Intention hinter den Fragen der Jünger lag. Es war eben nicht das wahre Interesse über Jesu weiteren Weg, über das, was vor ihm lag. Sie fragten nicht wirklich, wohin geht Jesus, sondern sie fragten eigentlich nur, warum gehst du weg? Sie wollten gar nicht wirklich wissen, wohin Jesus ging, sondern sie wollten einfach nur, dass er bei ihm blieb. Und darum sagt Jesus gleich darauf in Vers 6, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Sie sind traurig und wir wissen es von dem Text davor, sie sind voller Angst. Und sicher haben die Worte über den Hass der Welt, wenn ihr euch erinnert, aus der letzten Predigt, ja, wo es um den Hass der Welt gegen die Jünger ging, haben diese Worte nicht bewirkt, dass sie sich jetzt viel besser fühlten. Vielleicht wurde ihre Angst sogar noch vergrößert. Wir können uns vorstellen, wie sie vor Jesus oder mit Jesus dort gehen und ihm einfach nur deutlich machen, bleib doch einfach bei uns. Dann wird alles gut. Bleib doch einfach bei uns, so wie es bisher der Fall war. Und vielleicht sagen wir uns auch, Mensch, es wäre so schön, wenn Jesus noch bei uns wäre. Sichtbar hier wäre. Wir könnten ihn vielleicht einmal im Jahr sogar dazu gewinnen, uns bei uns zu predigen. Das wäre doch herrlich. Da würde doch wirklich alles klar sein. Wir wären sicher, wir wären anerkannt, Jesus wäre da, die ganze Welt würde sagen, ja, okay, das stimmt wirklich. Und wisst ihr was? Es wäre nicht gut, wenn Jesus noch wäre. Was sagt Jesus weiter? Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Die Traurigkeit der Jünger, die macht nur umso deutlicher, wie dringend notwendig es war, dass Jesus über das Kreuz zum Vater ging. Und wie dringend notwendig es war, dass sie wirklich den Heiligen Geist bekamen. Versteht ihr, das ist das, was Jesus in den Abschiedsreden immer wieder deutlich macht. Seine Menschwerdung hat nicht ausgereicht, um die Jünger wirklich mit ihm und mit Gott zu verbinden. Dass Jesus zu uns kam, hat noch nicht ausgereicht. seine Verkündigung, seine Zeichen und Wunder, von denen Johannes in seinem Evangelium geschrieben hat, dass er wirklich gezeigt hat, ich bin Gottes Sohn, ich habe die Macht Gottes, hat nicht ausgereicht, um die Menschen wirklich mit ihm und mit Gott zu verbinden. Nein, er musste stellvertretend ihre Sünde am Kreuz tragen, die Strafe für ihre Sünde tragen. Er musste den Zorn Gottes für uns erleiden. Er musste sterben. So verloren waren wir, so weit getrennt waren wir von ihm. Wir sehen das an den Jüngern. Sie sind bei Jesus. Sie sind wirklich leiblich da mit ihm zusammen. Aber sie sind so weit weg von ihm. Nur der Geist kann sie von ihrer Sünde, von ihrer Trennung überführen. Er kann sie reinigen, er kann sie fest und tief mit Jesus verbinden. Und nur der Geist kann sie zu mutigen und wirksamen Zeugen von Jesus machen. Und genau das wird der Geist tun. Der Heilige Geist wird durch seine Jünger in der Welt wirken. Und er wird Erstaunliches bewirken. Und er hat Erstaunliches bewirkt. Und was er bewirken wird und was er bewirkt hat aus unserer Perspektive, das erklärt Jesus jetzt seinen Jüngern zur Ermutigung. Ja, die sind immer noch voller Angst, voller Traurigkeit. Und darum erklärt Jesus jetzt noch weiter den Jüngern, welche besonderen Aufgaben der Heilige Geist hat. Welche er durch die Jünger auch wirken wird. Das ist das Thema heute, die besonderen Aufgaben des Heiligen Geistes. Und die erste Aufgabe lautet überführen. Er wird die Welt überführen. Und zwar steht hier im Vers 8 von Sünde, Gerechtigkeit und vom Gericht. Und jetzt, um die folgenden erklärenden Verse von Jesus richtig zu verstehen, müssen wir auf zwei Wörtchen achten, nämlich überführen von. Diese Wörter, die sind manchmal vielleicht anders übersetzt. Da geht es nicht nur darum, dass der Heilige Geist Menschen über diverse Wahrheiten aufklärt. Sondern es geht um ihre Überführung von Schuld. Immer wenn dieses Wort verwendet wird im Griechischen, dann geht es darum, dass man wirklich auf seine eigene Schuld hingewiesen wird. Dass man beschämt wird über seine Schuld. Und das können wir uns natürlich gut vorstellen bei dem Thema Sünde, ja? Vers 9. Und vielleicht auch noch beim Thema Gericht. Vers 11. Schwieriger wird es dann beim Thema Gerechtigkeit, Vers 10. Also da gehen die Ausleger auch auseinander. Wie legen sie das jetzt aus? Von welcher Gerechtigkeit ist hier die Rede? Ist das hier die Gerechtigkeit von Christus, die offenbar werden wird, die sie erkennen werden? Oder, und ich denke, das ist die richtige Art und Weise, es auszulegen, ist es hier ihre Gerechtigkeit? Und zwar ihre selbst aufgestellte Gerechtigkeit. Ihre Selbstgerechtigkeit, die mit wahrer Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Ich denke, von dem Wort überführen von wird deutlich, dass es bei Sünde, aber eben auch bei Gericht, Gerechtigkeit und Gericht darum geht, dass die Sünder, dass die Menschen, dass die Welt von ihrer falschen Art, von ihrer falschen Gerechtigkeit, von ihrer Sünde überführt werden soll. Wir gehen es jetzt durch, Stück für Stück. Also Vers 9, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Es gibt wohl moralische Verfehlungen, die wir natürlich als Sünde bezeichnen, die aber auch die Welt als Sünde bezeichnet. Aber die einzige Sünde, durch die der Mensch endgültig verloren geht, das ist nicht irgendeine moralische Sünde, mag es auch noch so eine schwere sein, vielleicht Mord oder irgend sowas, sondern die Sünde, warum der Mensch wirklich verloren geht, ist der Unglaube. Wenn man den abweist, der Gottes Rettung und Gnade zu den Menschen brachte, das ist Unglaube. Das ist die Sünde, durch die man verloren geht. Ein Ausleger schrieb passend dazu, nur der Geist Gottes kann diese Sünde des Unglaubens an Jesus einen Menschen so zeigen, dass er darunter zusammenbricht und auch ein ehrenwertes, fleißiges und frommes Leben als verfehlt und schuldig erkennt, weil es ein Leben ohne Jesus und in der Ablehnung Jesu war. Und das ist eine gute Überleitung zu diesem Thema Gerechtigkeit. Vers 10. Von der Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das geht hier um die Selbstgerechtigkeit der Welt. Ja, warum meinen die Menschen, dass sie Jesus nicht brauchen? Jedenfalls nicht als stellvertretendes Sühneopfer, als Retter. Viele glauben ja daran, dass Jesus existiert hat und Jesus ein besonderer Mensch war, vielleicht sogar ein Prophet, vielleicht sogar irgendwie ein besonderer Mann von Gott. Aber dass man Jesus wirklich als Retter braucht, das ist dann noch eine ganz andere Sache. Und die wird von vielen abgelehnt. Warum? Warum ist das so? Weil sie denken, dass sie gerecht, jedenfalls gerecht genug sind, um vor Gott bestehen zu können. Menschen rechtfertigen sogar ihre offensichtlichen Sünden. Für alles gibt es eine gute Erklärung, die die Schuld am Ende irgendeinem anderen Menschen oder einer anderen Sache oder einem Umstand gibt. Wir kennen das aus manchen Filmen, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Da gibt es natürlich Gut und Böse in vielen Filmen, aber letztendlich wird dann erklärt, dass egal, ob jetzt gut oder böse Fehler macht, dass es am Ende doch irgendwo anders die Schuld liegt. Schuld wird immer irgendwie weggeschoben. Selbst der Böse konnte letztendlich nichts dafür, dass er so böse geworden ist. Es waren die Umstände. Es waren andere böse Menschen, die auf ihn eingewirkt haben. Die Bibel macht deutlich, was die Wahrheit ist, nämlich die Sünde kommt aus uns selbst heraus. Schuld sind nicht die anderen oder die Umstände, sondern unsere eigene Begierde, unser Egoismus. Das, was in mir drin ist, kommt aus mir raus. Ich mache das immer deutlich mit dem Bild der Orange, oder ihr könnt auch ein Wasserglas nehmen. Es kommt von außen Druck auf die Frucht. Und der kann schlecht sein. Ja? Das kann eine böse Sache sein. Eine sündige Sache. Aber was aus der Frucht rauskommt, ist das, was vorher in der Frucht drin war. Aus dem Menschen kommt immer das raus, was in ihm drin ist. Und wenn er mit Guten gefüllt ist und da kommt was Böses auf ihn, dann wird er ganz anders reagieren, als wenn er mit Schlechtem gefüllt ist. Der Heilige Geist wird die Menschen von ihrer scheinbaren Gerechtigkeit, von ihrer selbst aufgestellten, selbst erklärten Gerechtigkeit überführen. Er ist der Geist der Wahrheit und durch sein Wirken werden die Menschen der Wahrheit über Jesus und über sich selbst ins Auge sehen. Auch oder gerade weil sie Jesus nicht mehr sehen können. Denn nur weil Jesus zurück zum Vater gegangen ist, konnte er den Geist senden, der die Menschen vom Innersten her überzeugen kann. Versteht ihr, warum es so wichtig war, dass Christus weggegangen ist? Christus war der perfekte, der vollkommene, der sündfreie Mensch. Und dieser perfekte Mensch hat nicht ausgereicht, um die Menschen von ihrer eigenen Sündigkeit zu überzeugen. Es hat nicht ausgereicht, dass die Jünger Jesus gesehen haben und dass die Menschen, die Pharisäer, Jesus gesehen haben und dann gesagt haben, wow, das ist also, so sollen wir also gehen. Und wie sündig bin ich? Nein, was hat es bewirkt, dass sie diesen vollkommenen Menschen gesehen haben? Und die erlebt haben, sie haben ihn umgebracht. Das war die Reaktion. Das ist dann der dritte Punkt, das Gericht. Nur der Heilige Geist kann uns erkennen lassen, dass Christus tatsächlich der einzig Gerechte ist, wir aber ungerecht. Dass der gerichtet und getötet wurde, gerecht ist und wir die Ungerechten. Dass wir dadurch seine wahre und unantastbare Gerechtigkeit geschenkt bekommen. In diesem Sinne ist auch die andere Auslegung, dass man hier nur von Christi Gerechtigkeit spricht, die man erkennt irgendwo richtig. Denn wir erkennen, dass Christus wirklich der Gerechte ist und im Glauben bekommen wir seine Gerechtigkeit zugesprochen. Und damit kommen wir noch zum Vers 11 vom Gericht. Wird der Heilige Geist den Menschen überführen vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das Gericht, welches die Welt, welches ganz konkret der Hohe Rat über Jesus getroffen hat, das war falsch. Aber klar, aufgrund ihrer selbst aufgestellten Gerechtigkeit mussten sie zwangsläufig Jesus verurteilen. Denn er hat sie hinterfragt, er hat sie angeklagt, er hat sie bloßgestellt. Ja, gerade die letzte Woche vor seiner Hinrichtung, da gibt es diese Auseinandersetzungen mit den Pharisäern im Tempel, jeden Tag. Und die Pharisäer versuchen immer wieder, Jesus sozusagen vor dem Volk bloßzustellen, zu zeigen, dass er doch ein Irrlehrer ist. Aber was passiert ist, dass Jesus immer wieder sie bloßstellt. und zeigt, wie wenig sie wirklich von der Schrift begriffen haben und Gott kennen. Also sie mussten ihn irgendwie loswerden. Und die Ironie der Geschichte ist, dass die Welt dachte und denkt, dass das Kreuz der Ort war, wo Jesus gerichtet wurde. Und klar, Jesus hat das Gericht über die Sünde der Menschen dort getragen. Aber in Wirklichkeit ist es eben auch der Ort, wo die Welt und ihr Fürst, der Teufel, gerichtet wurde. Versteht ihr, der Teufel, der Fürst dieser Welt, wollte Jesus vernichten. Er selbst stand hinter den führenden jüdischen Männern, auch hinter Judas, um Jesus vor Gericht zu bringen, um ihn zu verurteilen, um ihn zu töten. Aber alles, was er gegen Jesus unternahm, wurde letztlich zum Gericht über sich selbst. Der Teufel selbst trug dazu bei, dass er für alle Ewigkeit gerichtet und besiegt wurde. Aber es geht eben nicht nur um das Gericht über den Teufel. Jeder Mensch, der sich nicht unter das Kreuz demütigt, der nicht anerkennt, dass Jesus dort für eben nicht für seine eigenen Sünden, die er eben nicht hatte, sondern für die Sünden der Welt gelitten hat. Wer das nicht anerkennt, der ist und bleibt weiterhin unter dem Zorn, unter dem Gericht Gottes. Jesus sagt das sehr deutlich, oder Johannes schreibt das in Johannes Kapitel 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und dann nochmal Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich versuche das jetzt noch einmal zusammenzufassen, diese schwierigen Verse. Die Welt hat Jesus als Sünder verurteilt. Sie haben sich für gerecht, ihn aber für ungerecht erklärt. Sie haben ihr Gericht, ihr Urteil über ihn gesprochen und ausgeführt. Der Heilige Geist sollte der Welt zeigen, dass sie voller Sünde ist und Ungerechtigkeit und dass sie unter dem Gericht steht. Und der Mensch, der so vom Heiligen Geist überführt wird, der demütigt sich vor Jesus und er bekommt seine Sünden vergeben. Und er bekommt Jesu Gerechtigkeit angerechnet. Und er steht nicht mehr unter dem Gericht. Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und er kommt nicht mehr ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir wollen uns am Ende dieses ersten Punktes zwei Anwendungen anschauen. Was hat das jetzt konkret für uns zu bedeuten? Die erste Anwendung. Der Heilige Geist ist keiner, der uns piesackt, der von oben herab immer wieder so auf unsere Sünden hackt. Er will uns von Sünde überführen, ja, aber indem er uns zu Christus führt. Zu dem Mann, der unsere Sünden vergibt und uns seine vollkommene Gerechtigkeit schenkt. Und deshalb seid dankbar, wenn er euch eure Schwächen und Sünden aufzeigt. Seid dankbar, wenn er eure Selbstgerechtigkeit offenlegt. Werdet traurig über eure Sünden, aber werdet nicht traurig über das Wirken des Geistes. Auch wenn der Geist immer mehr und immer tiefer eure Sünden und euer sündiges Herz euch zeigt, dass ihr erschreckt manchmal vor euch selbst. Werdet traurig über eure Sünden, aber nicht traurig, dass der Heilige Geist euch diese Sünden zeigt. Bekennt eure Sünden und erkennt, dass Jesu Gerechtigkeit ausreicht, um euch vollkommen gerecht zu machen. Und erkennt auch, dass der Teufel, der Ankläger, der euch sozusagen in euren Sünden drücken und lassen will und euch deutlich machen will, ja, du bist verloren und du bleibst verloren, dass dieser Ankläger selber gerichtet ist. Und die zweite Anwendung, der Heilige Geist will dich und mich als seine Zeugen in der Welt, will durch dich und durch mich sein Zeugnis in der Welt geben, welches die Welt überführt. Der Heilige Geist gebraucht uns als Werkzeuge, Und wie oft ist es, dass wir, gerade wenn es darum geht, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, den Mut verlieren. Dass wir uns sagen, ja, wie sollen wir anderen Menschen überhaupt das Evangelium bezeugen? Ja, wie sollen wir sie überhaupt überzeugen? Das schaffen wir nicht. Viele Menschen, die uns begegnen, die sind so sehr von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt, es ist unmöglich, denen deutlich zu machen, dass sie nur eine Selbstgerechtigkeit, aber keine wahre Gerechtigkeit haben. Und ihr Urteil über Jesus steht felsenfest. Mag sein, dass sie sagen, dass er ein guter Mensch ist. Oder ein wichtiger Lehrer. Alles Mögliche wird über Jesus bekannt. Aber dass er wahrer Mensch und wahrer Gott und Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde trägt. Das bekennt kaum jemand. Also wir sind oft mutlos. Ja, wie sollen wir Zeugnis geben? Nun, der Heilige Geist gebraucht uns, um Menschen zu überführen. Und wisst ihr, die Jünger damals, die konnten sich das noch viel, viel weniger vorstellen als wir heute. Die Jünger damals, denen hat Jesus gesagt, geht hin in alle Welt zu so ein paar Fischern und Handwerkern, die kaum was kannten bisher. Geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern. Das konnten die sich überhaupt nicht vorstellen. Da haben sie da gesessen und gewartet, bis Pfingsten kam, bis Jesus den Geist gesandt hat. Und dann sind sie losgegangen. Und dann haben sie die Menschen zu Christus geführt. Und das ohne super ausgeklügelte Evangelisationsprogramme, ohne Internet, ohne Hochkanzflyer. Der Heilige Geist hat durch sie gewirkt. Das war das entscheidende Kriterium. Und genauso ist es bei uns heute. Wir haben das Privileg, seine Werkzeuge in der Welt zu sein. Und daran sollten wir uns auch erinnern, wenn wir denken, dass wir es vielleicht nur durch eben diese ausgeklügelten Evangelisationsprogramme oder durch die Medien oder durch sonst was erreichen könnten. Wisst ihr, ohne den Heiligen Geist können wir überhaupt nichts erreichen. Aber der Heilige Geist will durch uns wirken. Es ist nicht so, dass wir die Medien nicht nutzen sollen oder einen Gemeindebrief nicht verteilen sollen. Das sind natürlich gute Mittel, um Menschen zu erreichen, aber dessen müssen wir uns bewusst sein. Ohne den Heiligen Geist passiert überhaupt nichts. Und andererseits ist es darum auch, diese Wahrheit wichtig zu wissen, wenn wir Furcht haben, wenn wir Menschenfurcht haben, wenn wir uns eben nicht trauen, das Wort weiterzugeben oder zur Gemeinde zu sagen, aus was für Gründen auch immer. Jesus baut seine Gemeinde durch seinen Geist. Und sein Geist will durch uns wirken und er will die Welt überführen. Und diese Botschaft, die macht uns demütig und die gibt uns gleichzeitig Mut. Darum habe ich heute diesen Lesungstext aus 1. Korinther genommen. Ich lese noch mal ein paar Verse daraus vor. 1. Korinther 2, Vers 1. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Der große Paulus schreibt hier, der größte Missionar, den es je gegeben hat. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und ich möchte euch, den unter euch, die im Verkündigungsdienst stehen, die hier predigen, aber auch den Jugendleitern, den Kindergottesdienstmitarbeitern, den Büchertischmitarbeitern, ich möchte euch allen das in besonderer Weise zusprechen. Diese Worte nehmen euch die Last und den Druck, dass ihr etwas aus euch heraus schaffen müsstet und die Menschen überzeugen müsstet. Diese Worte trösten uns. Aber diese Worte ermutigen uns auch, den Kindern und Jugendlichen und der Gemeinde und denen da draußen, die Christus eben nicht kennen, das Wort Gottes weiterzugeben. Christus will mit seinem Geist durch uns wirken. Welche wunderschönen und tiefgreifenden Wahrheiten. Und es ist sehr offensichtlich, dass Jesus hier nur ganz ja, grob, ja, holzschnittartig diese Dinge anspricht. Er sagt es hier selbst in Vers 12, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Da ist noch so viel mehr. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Die Jünger mussten noch so viel erfahren und lernen und verstehen. Aber ohne den Beistand, ohne den Heiligen Geist, konnten sie es nicht ertragen, konnten es nicht erfassen. Und darum sagt Jesus, Vers 13, wenn aber jener kommen wird, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Und damit kommen wir zur zweiten besonderen Aufgabe des Heiligen Geistes. Das erste war, dass er überführt. Das zweite ist, dass er verkündigt. Und ihr werdet euch daran erinnern, auch das hatte Jesus den Jüngern schon versprochen. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Aber jetzt verheißt er noch mehr. Er sagt hier, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt, der Heilige Geist würde ein tiefes Verständnis der Worte und Werke Jesu den Jüngern geben. Und er würde darüber hinaus ihm auch offenbaren, was zukünftig ist. Also die Auswirkungen von dem, was Jesus getan und gesagt hat für ihr Leben und überhaupt für den weiteren Verlauf der Weltgeschichte. Und es ist klar, Jesus deutet hier insbesondere auf den neutestamentlichen Kanon hin, der dann durch seine Apostel und ihre engsten Mitarbeiter, aber vor allem durch das Wirken des Heiligen Geistes entstehen soll. Und durch diesen neutestamentlichen Kanon, durch die Bibel, ist es wiederum, dass der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit leitet. Aber eins ist ja ganz wichtig. Auch wenn der Geist die Jünger nicht nur an das erinnert, was Jesus ihnen gelehrt hatte, so führt er sie nicht über Jesus hinaus. Selbst wenn er offenbarte, wie durch sein Wirken die Gemeinde gebaut und bewahrt und letztendlich verherrlicht und die Welt gerichtet wird, zum Beispiel in der Offenbarung, da sehen wir es ja ganz deutlich, also das sind Sachen, die hat Jesus seinen Jüngern so direkt nicht gesagt. Das ist was Neues. Er gibt immer nur Zeugnis von der Wahrheit und damit von Christus, der die Wahrheit ist. Wenn Jesus die Wahrheit ist, kann der Geist der Wahrheit nicht über Jesus hinaus, sondern immer nur tiefer in Jesus hineinführen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus ist das Zentrum des Neuen Testaments. Der ganze Bibel, natürlich, dieses Alte Testament weist auf ihn, aber eben auch des ganzen Neuen Testaments. Nicht nur, weil sein Werk und seine Person eine zentrale Rolle einnimmt, sondern weil jede geoffenbarte Wahrheit mit ihm und seinem Werk am Kreuz, seiner Auferstehung und seiner Erhöhung zu tun hat. Das Evangelium ist also nicht nur die Grundlage, nicht nur das ABC, sondern das A und O unseres Glaubens und Lebens. Diesen schönen Vers habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Der kommt aus einem Artikel, aus diesem Buch von Rudi Thyssen. Den kennt er ja. Er hat hier das erste Kapitel geschrieben, von Kopf bis Fuß, das Evangelium für das ganze Leben. Macht ja wunderbar deutlich, wie wirklich alles in unserem Leben mit dem Evangelium zu tun hat. Ich empfehle euch sehr, es ist ja bald Weihnachten, dieses Buch. Ja, das ist also von Josia herausgegeben. Wir hatten schon mal so ein Buch. Es sind über 10 Kapitel zu 10 praktischen Lebensfragen, die hier behandelt werden. Auch vielleicht als Geschenk. Ich habe es hinten ausgehen, könnt ihr euch da gerne anschauen. Jetzt kommen wir noch zu zwei Anwendungen wieder für diesen zweiten Punkt. Verkündigen. Der Heilige Geist will dich mit deinem Wort leiten, mit seinem Wort leiten, also mit dem Wort der Bibel. Er will dir ein immer tieferes Verständnis vom Evangelium, vom Kreuzestod, Auferstehung und der Erhöhung Jesus geben und dadurch will er, durch diese Erkenntnis will er dich im Glauben festmachen und dir helfen, dass du dein Leben weise lebst, dass du den Herausforderungen gut begegnen kannst, dass du Jesus nachfolgen kannst. Jetzt ist da eine Anwendung. Das erste ist, wenn du die Bibel liest, dann frage bei dem Stück, was du liest, nicht nur, was hat das mit mir zu tun? Das ist eine ganz wichtige Frage. Okay, jetzt habe ich was gelesen, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Was will Gott mir hier sagen? Sondern frage auch, Was hat das mit Christus zu tun? Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Wenn du die ganzen Gebote in der Bibel liest, auch die Gebote im Neuen Testament, und du lässt diese Frage aus, was hat das mit dem Evangelium zu tun, dann wirst du verzweifeln an dem, was das Neue Testament von dir fordert und dir sagt. Also das sind die beiden Fragen, die du jedes Mal stellen solltest und beantworten solltest. Und die zweite Anwendung: Lies und höre das Wort Gottes erwartungsvoll. Nimm Jesus beim Wort und bitte ihn, dass er dieses Wort erfüllt, dass er seinen Geist gibt und dir die Wahrheit durch seinen Geist erkennen lässt und nicht nur erkennen lässt, sondern dass er dich auch befähigt, sie zu tun. Hier steht ja, der Geist wird sie in alle Wahrheit leiten. Da geht es nicht nur darum, dass er uns Erkenntnis gibt, sondern dass er uns quasi an die Hand nimmt und uns mit der Wahrheit leitet, dass wir es auch ausleben können. Bitte, lies die Bibel nicht einfach so, ach ja, ich muss halt noch meine Bibel lesen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich mein Leben weiterleben. Und ich muss jetzt meine ganzen Fehlerledigungen machen. Sondern lies die Bibel mit der Erwartung, dass Jesus mit seinem Geist durch dieses Wort in deinem Leben heute wirken wird. Und damit noch zu einem letzten Punkt, zu einer letzten speziellen Aufgabe des Heiligen Geistes. Wir hatten die Überführung, dann die Verkündigung und jetzt kommt Verherrlichen. Überführen, verkündigen, verherrlichen. Vers 14 lese ich nochmal. Und er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird. Was ist das Prüfkriterium für das Wirken des Heiligen Geistes? Es wird ja sehr, sehr viel dem Heiligen Geist zugeschrieben, was er alles wirkt heutzutage. Was ist das Prüfkriterium, damit wir wirklich sehen können, hier wirkt der Heilige Geist und nicht irgendein anderer Geist oder irgendwelche inneren Gedanken, die wir selbst haben? Woran erkennen wir, dass der Heilige Geist uns überführt, uns unterweist und eben auch über zukünftige Dinge aufklärt? Die Antwort lautet, wenn wir bei uns selbst oder bei anderen erkennen, dass Jesus groß gemacht wird. Das ist das Prüfkriterium. Der Heilige Geist überführt Menschen von ihren Sünden, von ihrer Selbstgerechtigkeit, von ihrem falschen Urteil über Jesus. Er überführt sie durch die Verkündigung der Wahrheit. Einerseits, indem er durch die Offenbarung und fortdauernde Verkündigung des Evangeliums, ja, des neutestamentlichen Kanons, andererseits aber auch durch das gelebte Zeugnis der Jünger. Also durch Überführung und Verkündigung verherrlicht der Heilige Geist Jesus Christus. Und warum geschieht es dadurch? Weil er Menschen dazu bringt, sich vor Jesus zu demütigen und ihn anzubeten. Durch die Überführung und Verkündigung von Menschen an Jesus zu erkennen, sich zu demütigen und ihn anzubeten und ihm die Ehre zu geben. So verherrlicht der Heilige Geist Jesus. Und auch hier wollen wir uns noch ein paar Punkte zur Anwendung anschauen. Die erste Anwendung. Wir erkennen die Inspiration der Apostel und der Schriften des Neuen Testaments durch den Heiligen Geist, weil sie uns auf Jesus hinweisen. Wann ist ein Buch kanonisch? Wann gehört es in die Bibel? Wer hat das festgelegt? 425 in Karthago und so ein paar alte Kirchenväter? Auf dem Konzil? Oder davor? Oder die Gemeinde in Rom? Oder der Papst? Und natürlich, das waren alles Leute im Glauben, und die Gott gebraucht hat, um sein Wort zu verkünden und festzumachen. Aber das entscheidende Kriterium ist Jesus Christus selbst. Christus ist die Mitte, Christus ist der rote Faden durch die Bibel. Er legt fest, was kanonisch ist, was biblisch ist. Weist es auf ihn hin, verherrlicht es Christus. Die erste Anwendung. Die zweite Anwendung. Christus ist nicht nur das Prüfkriterium für die Bibel, sondern Christus ist auch das Prüfkriterium für jede Predigt, jedes christliche Buch, jedes christliche Lied oder Blog oder Film, den du dir reinziehst, den du dir ansiehst, was du dir anhörst. Woran kann man erkennen, ob die Autoren oder Prediger wirklich gläubig sind und Wahrheiten verkünden, die der Bibel entsprechen? Woran könnt ihr erkennen, ob ich euch wirklich die Wahrheit verkündige aus der Bibel? Nun, es ist wieder die Frage, wird Christus verherrlicht? Das ist das Prüfkriterium. Werden wir auf ihn hingewiesen? Vieles hat das Etikett christlich. Prüft es. Weist es euch auf Christus hin. Wird er verherrlicht? Und noch eine dritte Anwendung. Christus ist auch das Prüfkriterium, nicht nur für die Bibel, nicht nur für die christliche Medienlandschaft und Bücher, sondern auch für euch selbst, für eure eigenen Gedanken und Wünsche und Pläne. Sind eure Gedanken vom Heiligen Geist geleitet und geprägt? Das ist die Frage. Und wie oft wollen wir einfach, dass es uns besser geht? Dass wir unsere Probleme gelöst bekommen? Wir beten auch so. Ja, ich habe diese nächste Woche die und die Probleme und die Herausforderung, jetzt hilf mir die. So ging es den Jüngern damals auch. Wir haben ein Problem, Herr Jesus, du willst weg von uns, aber dann geht es uns schlecht. Bleib einfach hier, dann geht es uns besser. Die wollten sogar mit Jesus zusammen sein und würden sagen, das ist doch super. Waren sie deshalb vom Geist geleitet? War das wirklich gut, dieser Wunsch? Nein, war er nicht. Und wie oft sind wir genauso ich-zentriert statt Christus-zentriert? Deshalb prüfe und frage, hinterfrage deine eigenen Wünsche und Pläne und Gedanken. Und du kannst ja einfach das machen, indem du dir eine Frage stellst. Die Sache, die ich mir wünsche oder die ich plane, die ich mir erträume, ist das eine Sache, durch die ich im Glauben wachse? Ist das eine Sache, die mich zu Christus näher bringt oder die mich vielleicht eher von ihm abhält? Und auch hier möchte ich nochmal auf das Buch hinweisen. Auch ich habe ein Kapitel in diesem Buch geschrieben. Das ist das Thema Geld. Ich weiß, da habe ich schon viel drüber gepredigt. Aber wer nochmal zusammenfassend in der Kürze was zum Thema materiellen Besitz und Geld und wie wir damit umgehen sollen, lesen will, der kann hier dieses Kapitel lesen. Und da geht es eben auch immer wieder um diese Frage. Diese Sache, die ich mir so sehr wünsche, die ich mir so gerne kaufen möchte oder die ich so gerne zu Weihnachten haben möchte, ist es eine Sache, die mich von Christus mehr abhält oder die mich zu ihm näher bringt? Wenn wir diese Gedanken, wenn wir unsere Gedanken hinterfragen in dieser Frage, wenn wir Christus als Prüfkriterium ansetzen, dann dürfen wir eins nicht vergessen. Was Christus verherrlicht, was ihn groß macht, das ist das Beste, was dir und mir passieren kann. Denn nur in Christus findest du Rettung und Bewahrung und Erfüllung und das Leben in Gottes. Also alles, was dich näher zu Christus bringt, ist gut für dich. Und alles, was dich von Christus abhält, ist nicht gut für dich. Lass uns zusammen beten. Ja, himmlischer Vater und Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir, dass du zurückgegangen bist zum Vater. Und dass du über das Kreuz gegangen bist. Dass du für unsere Schuld gestorben bist. Und dass du uns jetzt den Geist gesandt hast. Wir danken dir, dass du durch den Geist die Welt überführst und auch uns überführt hast. Dass du uns unsere Sünden vor Augen geführt hast. Aber nicht nur das, sondern dass du uns auch zu dir, zu Christus hingeführt hast. Wir danken dir, dass wir sehen können, wie du deine Gemeinde baust, schon über all die Jahrhunderte, dass wir es auch hier in unserer Gemeinde sehen dürfen. Und wir sehen, dass du uns auch dazu gebrauchen willst. Und so bitten wir dich, Herr, erfülle uns mit deinem Wort und mit deinem Geist. Und befähige du uns, deine Zeugen zu sein. Ja, Herr, wir wollen dich bei deinem Wort nehmen heute Morgen. Und bitten dich, dass du dieses Wort mehr und mehr in unserem Leben und in unserer Gemeinde wahr werden lässt. Zu deiner Ehre. Amen. Amen. Lasst uns jetzt als